Samstag vor einer Woche. Ich war gerade ein bisschen vertieft in der Vorbereitung auf die Jugendstunde. Da reißt mich ein Schrei aus meinen Gedanken. Mein Nachbar unter mir schrie aus voller Kehle: Kim, Kim, schnell, jetzt Kim halt. Er hat natürlich nicht mich gemeint, gell, sondern seine Frau. Und als dann endlich seine Frau bei ihm war, da schrie er immer noch ganz aufgeregt: Schau hi, er krabbelt. Und dann hörte ich nur noch das Jauchzen von seiner Frau. Das sind Elternfreuden. Sie haben erlebt, wie ihr Baby das erste Mal krabbelt. Ich habe mir dann gedacht, ob das in der Familie Dick bei Arthur und Babsi auch so sein wird, wenn der kleine Noah das erste Mal krabbelt. Aber da wurde mir eines deutlich an diesem Nachmittag. Die Geburt von einem kleinen Baby ist nicht das Highlight, sondern es ist ein Highlight, dem noch viele andere Highlights folgen. Die Wunder nach der Geburt setzen sich fort. Eines Tages verfolgen die Augen von dem Noah Dinge, die sich vor ihm bewegen. Und irgendwann wird er das erste Mal lächeln. Dann kommt der Zeitpunkt, wo er plötzlich Dinge wegschmeißt, wo er Gesichtsausdrücke nachmimt. Und irgendwann wird der Augenblick kommen, wo er das erste Mal in seinem Leben Mama oder Papa sagt. Woche um Woche, Monat für Monat geschehen da Wachstumswunder. Und die kann man beobachten. Gott hat ein riesiges Wachstumspotenzial in ein Baby hineingelegt. Und jetzt sagt die Bibel, so ein Wachstumspotenzial gibt es nicht nur in einem neugeborenen Menschenkind, sondern auch in einem wiedergeborenen Gotteskind. Gott hat dir bei deiner Wiedergeburt alles geschenkt, was du für ein gesundes Wachstum als Christ brauchst. Die Frage ist allerdings, ob wir diese Geschenke auch einsetzen. Zum Beispiel gab Gott dir Glauben. Die Frage ist, setzt du deinen Glauben ein? Wirst du ihn morgen einsetzen? Und genau um diese Thematik geht es im ersten Abschnitt vom zweiten Petrusbrief. Wir gehen nahtlos vom ersten Petrus in den zweiten Petrusbrief über. Und wir werden wahrscheinlich so bis Ostern hin dann mit diesem zweiten Petrusbrief, so Gott will, fertig sein. Und da in diesem zweiten Brief des Apostels Petrus sagt er, Gott hat ein riesiges Wachstumspotenzial in jeden Gläubigen hineingelegt. Aber es scheint fast so, dass ein Christ nicht immer die vom Herrn gewünschte Wachstumsentwicklung durchlebt. So wie das bei einem kleinen Baby, das zur Welt kommt, ganz normal ist, schaut es fast so aus, als ob Christen oft geistliche Babys bleiben, obwohl sie schon jahrelang im Glauben stehen. Oder sie wachsen unausgewogen. Der Kopf wird vielleicht ganz groß, aber das Herz und die Hände, die sind einfach nicht mitgewachsen. Als ich letztes Mal, als ich in Vogtereuth war, durch die Kinderklinik ging, dachte ich mir, das ist erschreckend. Wenn es da Kinder gibt, so einen kleinen Körper haben und so einen großen Kopf. Und genauso schrecklich ist es bei Christen, wenn sie nicht wachsen. Oder unausgewogen wachsen. Wie du als Christ gut und richtig wachsen kannst, darum geht es im 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Und wir werden beim Lesen gleich merken, der Text ist alles andere als einfach. Er ist unwahrscheinlich konzentriert in seinen Aussagen und tiefgründig. Es reicht eigentlich eine Predigt nicht aus für so einen Text. Aber da merken wir auch gleich eines. Der einfache Fischer Petrus, der ist in seinem Glauben gewachsen. Er hat dieses Wachstumspotenzial, das er hier schreibt, selber durchlebt. Und so fängt der Brief an, Kapitel 1, Vers 1. Simon Petrus. Und das gefällt mir. Ich glaube, die ersten zwei Worte hier sind schon ganz, ganz wichtig. Simon Petrus. Kein Brief im Neuen Testament ist so angefochten wie der zweite Petrusbrief. Kaum einer, der vom Theologiestudium kommt, würde heute noch sagen, dieser Brief ist wirklich von Petrus geschrieben. Das wird so als selbstverständlich angenommen. Und als ob der Petrus dem entgegenwirken möchte und sagt, ich bin's, der Simon, der zum Petrus geworden ist. Und andererseits steckt in diesen zwei Namen auch schon ein Programm drin. Der ich einmal ein Simon war, ich durfte wirklich zu einem Petrus wachsen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Im ersten Petrusbrief schreibt der Petrus zum Eingang, der Apostel an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Hier gebraucht er eine ganz andere Formulierung. Er sagt, ich schreibe an die, welche den gleichen Glauben empfangen haben wie wir. Und damit erwähnt der Petrus schon im allerersten Vers das erste Geschenk von Gott, das wir brauchen für unser Wachstum, nämlich unseren Glauben. Auch der Glaube ist dir von Gott geschenkt. Und der Glaube ist die Ausgangsbasis für alle weiteren Wachstumsgeschenke. Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, wachsen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder und Schwestern, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn wir diese Dinge tut, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Der Text ist schwierig für uns zu lesen. Am besten, du lernst ihn auswendig. Aber weil er so schwierig ist zu lesen, möchte ich versuchen, ihn wenigstens einfach aufzuteilen. Ich möchte das Thema überschreiben mit Bring dein geistliches Leben zur Entfaltung. Bring dein geistliches Leben zur Entfaltung. Und es sind zwei einfache Teile. Im ersten Teil sagt der Petrus, Gott schenkt alles. Gott schenkt dir alles. Und im zweiten Teil sagt er, setze alles eifrig ein. Gott schenkt dir alles und weil er dir alles schenkt, setz alles von dem, was er dir schenkt, eifrig ein. Eigentlich ganz einfach, oder? Erstens, Gott schenkt dir alles. Wann ist der Zeitpunkt, wann Gott dir alles das geschenkt hat? Ab dem Zeitpunkt, wo du in Christus bist. Und jetzt denke ich an die zwei Mädels, die sich entschieden haben. Wenn sie wirklich zu Kindern Gottes geworden sind, dann ist in ihrem Leben jetzt ein Wachstumspotenzial da, das vorher nie da gewesen ist. Wie bringen sie es zur Entfaltung? Das ist die nächste Aufgabe, die wir haben bei diesen Mädels. Als du zum Glauben an Christus gekommen bist, seit diesem Zeitpunkt bist du in Christus. Und der Klaus hat ganz am Anfang den Vers gelesen, in ihm ist alles, was im Himmel und auf Erden ist. Und theoretisch dürfen wir jetzt beides sagen, es ist nicht verkehrt, wenn wir sagen, in Christus habe ich alles. Ich kann auch sagen, durch den Glauben habe ich alles, denn durch den Glauben bin ich in Christus. Alles ist dem Gläubigen geschenkt, was er für ein rechtes Wachstum und Leben als Christ braucht. Da muss ich nicht noch auf irgendeine zweite Erfahrung warten, vielleicht durch Handauflegung. Da muss ich nicht warten auf eine Geistestaufe, die habe ich auch schon bei meiner Bekehrung. Gott sagt zu dir genauso, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 zu dem älteren Sohn sagt, alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, ist dein. Und jetzt war dieser ältere Sohn schon so lange beim Vater und hat das nicht erkannt. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Alles, was du zu einem gottesfürchtigen Leben hier auf der Erde brauchst, hat dir seine göttliche Kraft geschenkt. Du musst kein geistliches Baby bleiben. Und ich glaube, das ist ein sehr ernstes Wort an die Gemeinde unserer Zeit heute. Weißt du, wenn ich mich umhöre, dann merke ich, viele Christen sind beunruhigt über die Zustände in der Welt. Wie wird es noch werden mit Europa? Boah, es ist ja ein gottloser Trend, den wir da beobachten können. Wir machen uns Sorgen um die Entwicklung der Welt. Aber ich sagte, du solltest noch viel mehr beunruhigt sein über den Zustand der Gemeinde und die Entwicklung der Gemeinde. Dass die Welt immer mehr in Verwirrung kommt, ist ja eigentlich klar, weil sie das Evangelium ablehnt. Aber womöglich wird der rasante Abfall in der Welt beschleunigt durch die schlechte Lebensqualität von uns Christen. Jesus sagte mal, wenn das Salz fade wird, womit soll man noch würzen? Das Salz konserviert. Das Salz schützt Fleisch und Lebensmittel vor Verderben. Aber wenn das Salz fade wird, dann ist doch das Verderben nicht mehr aufzuhalten. Deshalb liegt doch der Zustand der Welt, so wie wir ihn heute sehen in Europa und in weltweit, doch auch an uns Christen, oder? Bevor der Petrus in seinem zweiten Brief über die Zustände der Welt spricht, bevor er über die falschen Lehren spricht, die da kommen, spricht er zuerst über unser persönliches Wachstum. Und wir tun gut daran, wenn wir das auch so handhaben, die Prioritäten. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, wie haben wir es bekommen? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das Potenzial zu einem gottesfürchtigen Leben ist uns geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das griechische Wort für Erkenntnis heißt hier Epignosis. Und Gnosis bedeutet Wissen, Kenntnis. Epignosis bedeutet mehr wie Wissen. Epignosis bedeutet Erkennen durch eine persönliche Beziehung. Ich habe ein bisschen Gnosis von unserer Bundeskanzlerin Merkel, gell? Weiß, dass sie gern wandert und ein paar andere Sachen, was sie in der Politik treibt, aber ich habe keine Epignosis von ihr. Ich habe ihr noch nicht einmal irgendwann mal die Hand geschüttelt. Wenn die Angela bei mir ein- und ausgehen würde und wir würden jede Woche miteinander eine Tasse Kaffee miteinander haben, dann hätte ich von ihr auch Epignosis. Durch den Glauben, es geht um persönliche Beziehung, durch den Glauben an Jesus, durch deine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus, durch diese Beziehung hast du alles andere auch. Aber das bedeutet, dass meine persönliche Verbindung zu Jesus immer das Wichtigste bleiben muss, neben allem anderen. Es gibt Christen, habe ich den Eindruck, die haben auch eine tiefe Beziehung zur Dogmatik. Wenn ich dir eine Frage stelle über die Entrückung oder über die Lehre der Erwählung, dann können die gleich leidenschaftlich eine Antwort drauf geben. Aber wenn ich sie die Frage stelle, wie geht es dir denn zurzeit ganz persönlich mit Jesus? Dann ist Schweigen. Oder es kommt irgendwann dann auch eine dogmatische Antwort. Ja, er ist für mich gestorben, auferstanden am dritten Tag und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes, um für mich einzutreten. Ich glaube, wir sollten uns gegenseitig immer wieder mal mit dieser Frage überraschen bzw. ärgern. Wie geht es dir denn zurzeit ganz persönlich mit Jesus? Hättest du überhaupt eine Antwort drauf? Aber natürlich muss ich mich da erstmal selber fragen, wie weit ist denn Jesus für mich Wirklichkeit? Mitten in meinem christlichen Dienst. Wenn ich auf meine Knie gehe und bete, spreche ich dann wirklich zu Gott? Spreche ich dann so, wie wenn der lebendige Herr unmittelbar mich anschaut, mitten durch meine geschlossenen Augen hindurch? Beten ist doch nicht ein Aussprechen von frommen Wünschen oder Befürchtungen. Beten ist das Ansprechen des lebendigen Gottes. Das beinhaltet der Begriff Epignosis, Erkenntnis. Und durch diese Erkenntnis ist uns alles Weitere geschenkt. Durch diese Beziehung haben wir verschiedene Geschenke. Erstens, alles, was uns zum gottesfürchtigen Leben dient. Das Zweite, die überaus großen und kostbaren Verheißungen, Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Welche Verheißungen hat uns Gott denn gegeben? Damit ihr bei so einem schwierigen Text nicht einschlaft, frage ich jetzt euch wieder. Welche großen Verheißungen hat uns Gott gegeben? Gott zu lieben, ja, ist eher eine Aufgabe, ein Auftrag, den er uns gegeben hat. Ja, er ist mit uns bis ans Ende der Welt, der Zeit, bis in Ewigkeit. Bitte? Das ewige Leben ist eine der großen, kostbaren Verheißungen. Dass er wiederkommen wird. Dass wir eine Wohnung haben, leben dürfen in seinem Vaterhaus. Ich habe es nicht verstanden. Ja, dass ich Führung habe in meinem Leben, ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Dass wir ihn einmal sehen dürfen. Dass wir ewiges Leben haben bei ihm, dass wir ein Königreich empfangen. Da wird in Kapitel 3 noch drüber sprechen. Dass wir dort in diesem Königreich sogar auch noch einen Lohn zusätzlich empfangen. Dass wir eine unbeschreibliche Freude haben, dass es kein Leid mehr gibt. Dass wir einen neuen Körper bekommen, wo nichts mehr zwackt. Wo keine Sünde mehr da ist. Dass wir eine unbeschreibliche Freude haben werden. Glück, das wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass wir ihm gleich sein werden. Überaus große und kostbare Verheißungen sind uns geschenkt. Und wenn es Verheißungen sind, dann sind es Dinge, die Wirklichkeit werden eines Tages. Und der Text in Vers 4 geht weiter. Wozu hat er uns diese Verheißungen geschenkt? Er sagt, damit wir durch diese Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werden. Damit sich in unserem Leben immer mehr seine göttliche Natur zeigt. Das heißt, mein Leben wird Jesus widerspiegeln. Je mehr ich in der Erkenntnis mit ihm lebe, in der Beziehung zu ihm, umso mehr wird sich dieses göttliche Leben bei mir zeigen. Wachstum. Und auch der Noah wird im Laufe der Zeit immer mehr sein Papa Otto ähnlich werden, wie der Papa so der Sohn. Und dabei sagt er, und ich werde auch dem Verderben dieser Welt, das durch die Begierde hervorgerufen wird, entflohen sein. Ich erlebe das jetzt ja noch so, dass mich meine eigene Lust noch immer so reinzieht in diese Welt. Das ist das, worunter ich am meisten leide. Weil ich ganz genau weiß, dass diese Welt ja sowas von vergänglich ist. Sex außerhalb der Ehe, Macht, Geld. Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt bzw. das System dieser Welt, noch was in der Welt ist, denn diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Bei den Dingen, ich weiß nicht, ob du das auch merkst, bei den Dingen der Welt werde ich plötzlich ganz wach. Wenn es darum geht, ein Fotoapparat oder eine Waschmaschine zu verkaufen, dann bin ich ganz wach im Internet. Dann vergleiche ich Tests, dann vergleiche ich Preise, dieses und jenes. Aber wenn es darum geht, um zu vergleichen in der Heiligen Schrift, dann werde ich plötzlich ganz müde. Ist das nicht komisch? Ein Freund von mir, der Thomas, sagte mal, wenn ich Schritt mit dem Herrn halte, dann bin ich aus dem Schritt der Welt. Das hat mir gefallen. Wenn ich Schritt mit dem Herrn halte, dann bin ich aus dem Schritt der Welt. In den Versen 3 bis 4, da zeigt uns der Petrus all die Dinge auf, die wir brauchen, damit unser geistliches Leben zur Entfaltung kommt. Und diese Dinge sind dir geschenkt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, sie sind geschenkt. Und vielleicht denkst du manchmal, aber mir fehlt etwas. Oder vielleicht denkst du, irgendwas brauche ich doch noch. Der Petrus sagt, du brauchst nichts mehr. Du hast alles. Du hast die Verbindung zum Herrn Jesus, das ist das Wichtigste. Du hast alles, was zu einem gottesfürchtigen Leben dient. Du hast die überaus großen und kostbaren Verheißungen. Du hast Anteil an der göttlichen Natur. Was willst du noch mehr? Gott schenkt dir alles, Vers 3 und 4. Es war der erste Teil, jetzt kommt der zweite. Weil Gott dir alles schenkt, deshalb ruh dich auf deinen Geschenken aus. Zaghaftes Murmeln. Ihr müsst schreien, nein! Es muss heißen, wir müssen nichts hinzutun, aber deshalb dürfen wir uns nicht ausruhen. Deshalb, sagt der Petrus, setze alles, was er dir schenkt, eifrig ein. Die Verse 5 bis 7. Setz alles daran, dass sich dein Glaube entfaltet. Das ist wie beim Schmetterling, wenn er aus der Puppe herauskommt, wenn er ausschlüpft. Für diesen Schmetterling ist alles wunderbar vorbereitet. Das Licht ist da und die Wärme der Sonne, die ihm hilft, aus diesem Kokon rauszukommen und dann seine Flügel zu trocknen. Die Nahrung ist da bei den Blumen. Flügel sind da, um dorthin zu fliegen. Aber eines muss er selber tun. Er muss seine Flügel entfalten und bewegen, damit er das alles empfangen kann. Genauso, wenn ich jetzt einen Bauernhof erben würde, vom Alles oder von wem, in Dittmoning, und all die Maschinen und alles, was er hat, gell, dann könnte ich sagen, ist alles da. Ich habe den Boden, ich habe das Saatgut, ich habe Sonne, ich habe Regen, ich habe die Maschinen. Alles geschenkt. Aber eines muss ich tun. Anbauen. Saat ausstreuen. Und dann beobachten, wie es wächst. So ist es auch bei uns so. Also Gott schenkt dir alles. Und dann sagt der Petrus deshalb. So. Vers 5 bis 7. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wenn der Petrus jetzt so von Wachstumsphasen spricht, habt ihr bemerkt, wo er wieder anfängt? Er beginnt wieder beim Glauben. Und der Endpunkt ist die Liebe. Er fängt an mit Glauben und er hört auf mit der Liebe. Es gibt ein Wachstum vom Glauben zur Liebe. Er sagt vom Glauben zur Tugend, von der Tugend zur Erkenntnis, von der Erkenntnis zur Selbstbeherrschung, von der Selbstbeherrschung zur Ausdauer, von der Ausdauer zur Gottesfurcht, von der Gottesfurcht zur Bruderliebe, von der Bruderliebe zur Liebe. Es entfaltet sich eins nach dem anderen. Aber ich möchte eins betonen, es entfaltet sich nicht nacheinander. Dass ich sagen könnte, ja, ich bin jetzt in dem Stadium der Ausdauer und irgendwann werde ich zu dem Stadium der Bruderliebe gelangen und wenn es vielleicht nur reicht in meinem Leben, dann komme ich von der Bruderliebe auch noch zur Liebe. So ist es nicht. Nicht nacheinander. Das ist eher so wie bei den Matruschkas. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Diese russischen Puppen, wo eine in der anderen steckt. Matruschka. Matruschka, genau. Ich habe nicht gewusst, ob ich es richtig ausspreche. Da öffnest du die erste Puppe und entdeckst, ah, da steckt ja noch eine andere drin. Und dann machst du die nächste Puppe auf und da kommt schon wieder die nächste zum Vorschein. Und der Petrus öffnet hier die erste Hülle, den Glauben, und was kommt zum Vorschein? Die Tugend. Was bedeutet Tugend? Ein tugendhaftes Leben bedeutet ein ausgezeichnetes Leben. Ausgezeichnet bedeutet nicht mittelmäßig. Wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde, und ich würde jeden Einzelnen von euch fragen, wie schaut es mit deinem Leben als Christ aus? Ich bin fast überzeugt, die meisten von euch würden antworten, na ja, ich bin eher ein mittelmäßiger Christ. Und wenn du diese Antwort gibst, dann beleidigst du Gott. Mittelmäßigkeit ist eine Beleidigung Gottes. Wenn ich bei Nadine und Philipp zum Mittagessen eingeladen bin, war schon mal der Fall, und nachher fragt mich die Nadine, na Schorsch, wie hat es dir geschmeckt? Und ich würde sagen, mittelmäßig. Ist eine Beleidigung, oder? Die Wahrheit sagen. Es war nicht mittelmäßig. Okay, Okay, ja. Aber überleg dir mal, Gott überreicht dir seine überaus großen Geschenke. Er schenkt dir den Glauben und mit dem Glauben alles andere. Und wie antwortest du? Du antwortest mit Mittelmäßigkeit. Das passt nicht zusammen, oder? Petrus sagt, reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Ein ausgezeichnetes Leben. Wir machen die nächste Kapsel auf. Die Tugend beinhaltet die Kenntnis. Und hier steht jetzt nicht das Wort Epignosis, obwohl die Deutschen alle Übersetzungen immer das Wort gleich übersetzen. Es ist ein anderes Wort wie Epignosis, es bedeutet Gnosis. Die Tugend beinhaltet die Kenntnis. Das heißt, ich schaue zu, dass ich in der Kenntnis wachse, dass ich lese im Wort Gottes, dass ich mehr herausfinde über Gottes Willen, über sein Wesen, über all diese Dinge, dass ich noch mehr lerne von und über Jesus, dass ich zu Gewissheiten des christlichen Glaubens komme. Lies mal den Römerbrief. Im Römerbrief kommt immer wieder der Satz, wir wissen aber, ich bin überzeugt, wissen wir doch. Im Korintherbrief dreht er das ein bisschen um. Das hängt mit dem Zustand der Korinther zusammen. Und da stellt er das, was er im Römerbrief immer als wissen wir doch, stellt er bei den Korinthern als Frage, wisset ihr nicht? Und je klarer dein Bild von Gott und seinem Willen ist, umso mehr wird dir das helfen, das ist das Nächste, zur Selbstbeherrschung. Eins steckt im anderen. Was wäre ein Leben mit viel Wissen ohne Selbstbeherrschung? Ich weiß immer mehr von der Sanftmut Jesu und auf dem Straßenverkehr, da haue ich in die Hupe und wenn mich wieder einer überholt, dann zeige ich ihm den Finger. Das passt nicht zusammen, oder? Oder deinem Ehepartner gegenüber. Kann es sein, dass du im Auto völlig beherrscht bist, aber deinem Partner gegenüber, da rastest du aus. In der Selbstbeherrschung aber die Ausdauer. Das Nächste kommt zum Vorschein. Und auch hier kann ich wieder sagen, was wäre Selbstbeherrschung ohne Ausdauer? Was wäre denn die Selbstbeherrschung wert, wenn sie nur für eine Stunde anhält? Und in 2 Stunden raste ich wieder aus. Ausdauer bedeutet dabei bleiben. Weißt du, mich haut so oft hin. Und dann bin ich so erschüttert, dass ich mir denke, ja, jetzt will ich nicht mehr aufstehen. Jetzt reicht's. Und dann stehe ich doch wieder auf und hangle mich am Kreuz Jesu wieder hoch. Und dann bin ich wieder mal sowas von frustriert und fast depressiv und dann schöpfe ich wieder neue Hoffnung. Und für diesen ganzen Prozess brauchen wir Ausdauer. Dranbleiben, dabei bleiben. In der Ausdauer aber die Gottesfurcht, ein gottesfürchtiges Leben. Das heißt, ich stelle Jesus ganz in den Mittelpunkt des Lebens bei diesem ganzen Prozess. Also nicht, was andere Menschen mir sagen, bestimmt mein Leben, nicht die Menschenfurcht, nicht mein eigener Wille, sondern sein Wille. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Bruderliebe bedeutet Geschwisterliebe. Ich weiß nicht, ob du das auch schon bemerkt hast. Geschwister, die sich auszeichnen durch eine hingebungsvolle Liebe zu anderen Menschen. Da wo ich mir denke, die bringen so viel Zeit auf für ihren Nächsten in der Gemeinde. Das sind oft die Geschwister, die auch viel Zeit verbringen mit Jesus. Und es ist fast erstaunlich, dass man denkt, die haben ja doppelt so viel Zeit wie andere. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Was wäre ein Gottesfürchtiger ohne Bruderliebe? Es wäre ein Eisheiliger. Kennt die Eisheiligen, oder? So im katholischen Kalender ist ja jeder Jahrestag ein Namenstag von irgendeinem Heiligen. Und da gibt es im Mai manchmal so diese kalten Tage. Und vom 11. Mai bis zum 15. Mai sind die Eisheiligen. Die letzte Eisheilige ist die Sophia am 15. Ohne die Bruderliebe, Gottesfurcht ohne Bruderliebe, werden wir Eisheilige. In der Bruderliebe steckt dann die Liebe. Die Liebe zu allen Menschen. Bruderliebe ist Philadelphia. Deswegen kaufe ich gern, wenn ich Brüder einlade, zu mir einen Philadelphia-Käse. Aber der bleibt dann meistens auf dem Tisch. Den rührt keiner an. Ich weiß auch nicht warum. Wurscht ist begehrter. In der Bruderliebe Philadelphia aber die Agape-Liebe. Die Agape-Liebe ist eine Liebe, die sich selbst verschenkt, auch an die Menschen, die gar nicht liebenswert sind. Ich glaube, die Bruderliebe, die grenzt uns eher ab nach außen. Die Bruderliebe, die gibt's nur in der Gemeinde. Die grenzt uns ab. Wenn Jesus sagt, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt, damit die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Aber in der Agape-Liebe heißt es, das ist eine Liebe, die dann nach draußen dringt zu den Verlorenen, zu den Menschen, die ins Verderben laufen. Und bei der Agape-Liebe denke ich an Römer 5, Vers 8, wo Jesus oder wo Paulus sagt, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass er Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der Ed McCulley, das war einer von den fünf Missionaren, der 1956 von den Auka-Indianern umgebracht wurde. Jim Elliot war da auch dabei. Und interessant ist, die Geschichte zu lesen von den Vätern dieser jungen Männer. Und der Vater vom Ed McCulley, da wurde überliefert, der hat seit sein Sohn umgebracht worden ist, immer wieder folgendes Gebet gebetet. Und er hat am Ende die Erhörung seines Gebets noch erleben dürfen. Er hat gebetet, Herr, lass mich lang genug leben, um zu erleben, dass die Männer, die unsere Jungs erschlagen haben, errettet werden, damit ich sie in die Arme nehmen kann und ihnen sagen kann, dass ich sie liebe, weil sie meinen Christus lieben. Das ist der Gipfel, gell? Das ist die letzte Puppe, die da drin steckt. Vom Glauben zur Tugend, zur Kenntnis, zur Selbstbeherrschung, zur Ausdauer, zur Gottesfurcht, zur Bruderliebe, zur Liebe. Und weißt du, all diese Dinge lerne ich nicht am Schreibtisch. Außer der Kenntnis. Und diese Dinge lerne ich auch nicht am Computer. Aber ich lerne sie in der Gemeinde, ich lerne sie in der Familie, am Arbeitsplatz, bei meinen Nachbarn. Und das alles ist Training für die Ewigkeit. Wenn ich nur noch den letzten Vers lese, Vers 11. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Es geht hier nicht darum, ob wir in den Himmel hineinkommen, sondern es geht darum, wie wir in den Himmel und auf welche Art und Weise wir eingehen. Und der Petrus sagt, er möchte, dass wir reichlich Eingang haben dort. Und nicht nur auf dem letzten Schlupf irgendwie da durch uns durchquetschen. Es gibt so eine englische Redewendung, die heißt Now it's training time for raining time. Jetzt haben wir Trainingszeit für die spätere Regierungszeit. Now it's training time for raining time. Das, was der Petrus hier auflistet, diese einzelnen Stufen, Wachstumsstufen, es ist Training. Alles, was du für dieses Training brauchst, hat dir Gott geschenkt. Am Ende gibt uns der Petrus noch ein paar Motivationen. Ich sage nur noch ein, zwei Sätze dazu. In Vers 8 gibt uns der Petrus eine positive Motivation. Er sagt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Hier kommt wieder das Wort Epignosis. Und er sagt, am Ende geht es wieder darum, Jesus wieder mehr kennenzulernen. Und ich verstehe diesen Satz so als positive Motivation, bei wem diese Dinge wachsen, von der Tugend zur Kenntnis und so weiter, der wird Jesus immer mehr und tiefer erkennen und dadurch, dass er ihn erkennt und viel sich mit ihm abgibt, wird er selber verwandelt in sein Bild. Und verwandelt werden in sein Bild, das heißt, ich bekomme seine Tugenden. Die Frucht des Geistes, sagt Galater 5, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, die Jesus auch auszeichnen. Du wirst, was du liebst. Du wirst, was du liebst. Und die zweite Motivation in Vers 9 ist negativ. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Bei wem diese Dinge fehlen, sagt er, der ist blind für geistliche Dinge oder kurzsichtig. Weil manche sind von wahrscheinlich dabei unter uns, die kurzsichtig sind. Nehmt eure Brille ab, was seht ihr noch? Vielleicht 1-2 Meter. Du siehst nur noch das, was unmittelbar vor Augen ist. Einem kurzsichtigen Menschen im geistlichen Sinn fehlt der Blick für die Ewigkeit und es fehlt ihm auch der Blick zurück für das, was in seinem Leben schon passiert ist. Es fehlt die Vorausschau und es fehlt die Rückschau. Und der Petrus sagt, er hat eines vergessen. Er hat nämlich vergessen, dass ihm Jesus Millionen von Sünden vergeben hat. Und ich frage dich, wie kannst du das nur vergessen? Er hat dir Millionen von Sünden vergeben. Und in Vers 10, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, sagt er dann noch, kein Stillstand, seid eifrig, fleißig, duldet keinen Stillstand in eurem Leben, weil wer stillsteht, fällt um. Bring dein geistliches Leben zur Entfaltung. Gott schenkt dir alles, das war der erste Punkt. Behalte einfach nur diese zwei. Gott schenkt dir alles, was du zu deinem Wachstum als Christ brauchst. Und das zweite, setze alles, was dir geschenkt ist, eifrig ein. Das bedeutet, für manche muss diese Geschenke erstmal auspacken. Aber setze sie ein. Du musst nichts hinzutun, aber du darfst dich auch nicht ausruhen. Und wenn das so ist, dann wird deine Wiedergeburt kein Höhepunkt sein, kein Highlight deines Lebens, sondern es wird ein Höhepunkt sein, dem noch viele andere Höhepunkte folgen. Nämlich Wunder des Wachstums. Und ich persönlich bin begeistert, wenn ich das an jungen Menschen, an Jugendlichen beobachten darf, wenn da Wunder des Wachstums geschehen. Das ist so gigantisch. Ich habe vorgestern einen Aufsatz bekommen von einem 13-jährigen Mädel. 50 Seiten, 50 auf 4 Seiten. Tiefe geistliche Gedanken, wo ich mir denke, boah, wie gibt's das? Hat die schon ein 5-jähriges Theologiestudium hinter sich? Aber es ist möglich. Und das gleiche Potenzial ist dir auch gegeben. Pack es aus und ruh dich nicht drauf aus. Amen.